Wieder mal viele Leute. Sehr schön. Letztens hat mir ein Kollege erzählt, dass der Coronavirus sich aus einer Überlebensstrategie in der harmlosen Omikron-Variante mutiert hat, damit er sein Wirt, den Mensch, nicht zu hart attackiert, sein Überleben so quasi sichert und dann auch sein eigen. Dann habe ich gedacht, wow, wie krass muss das sein? Ob das stimmt oder nicht, ich weiß es nicht so genau, aber die kleinsten Tierchen haben die Eigenschaft, die Strategie zu entwickeln. Psalm 19, Vers 2 steht folgender Vers: Der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes und das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Letzten Oktober hat meine Nichte einen Unfall gehabt. Sie ist in der Ausbildung als Fleischfachfrau Veredelung. Und dann ist anstatt des Steak ist ihre Hand in die Fleischverarbeitungsmaschinen hineingekommen. Ihren Chef hat geistesgegenwärtig gehandelt und ist mit einer sofort mit der Maschine an der Hand auf den Notfall gefahren ins Spital. Und sie hat mir gesagt, dass sie eigentlich schmerztechnisch und auch mental das eigentlich gut überstanden hat, weil der Körper in einen Schockzustand gegangen ist. Er denkt, wie genial ist die Schöpfung geschaffen? Selbst im Notfallmodus funktioniert alles bestens. Genialität und Kreativität vom Geschaffenen zeugen von einem grossen und allmächtigen Gott. Römer 12, Vers Römer 1, Vers 20 steht folgender Vers: Seit der Schaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat, und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Die Schöpfung ist eine Predigt. Und jeder Mensch, der die Schöpfung sieht und wahrnimmt, kann aufgrund seiner intellektuellen Möglichkeiten auf einen Schöpfer schliessen. Auf einen Gott. Und niemand hat eine Entschuldigung, den Gott nicht hat können entdeckt haben. Gott offenbart sich in der Schöpfung. Gott offenbart sich auch in der Bibel. Aber Gott offenbart sich auch in der Schöpfung. Es findet immer wieder die Diskussion statt, ob Gott in der Lage war, in 6 Tagen die Welt zu schaffen. Je länger, je mehr staune ich darüber, dass Gott für das 6 Tage gebraucht hat. Weil wenn Gott allmächtig ist, hätte er mit den Fingern schnippen und die Welt wäre gestanden. Wäre fertig gewesen. Aber die überraschende Botschaft von diesen 7 Tagen lautet: Gott nimmt sich Zeit. Gott nimmt sich Zeit. Der Schaffung von der Welt und der Schaffung von der Zeit geht Hand in Hand. In der Schöpfung entsteht das Vorher und das Nachher. Der ewige Gott öffnet sich der Erfahrung von einem chronologischen Zeitablauf. Gott nimmt sich Zeit, er erschafft Zeit und schenkt Zeit der Schöpfung. Sehr schön sieht man das am 3. Schöpfungstag. 1. Mose 1, Vers 12 steht folgendes: Auf der Erde wuchs Gras, so wie Pflanzen und Bäume, die Samen trugen. Und Gott sah, dass es gut war. An dem 3. Schöpfungstag ist ein Prozess passiert. Die Pflanzen, die sind gewachsen und haben Frucht gebracht. Sie haben Zeit gehabt zum Wachsen und sich fortpflanzen. Ich staune auch immer wieder über Gott, obwohl er unheimlich viel geschaffen hat. Wenn wir die Welt anschauen, der hat unheimlich viel geschaffen. Da kommt uns doch aus diesen Schöpfungsberichten kein Stress entgegen, sondern Ruhe und Musse. Wir bauen im Moment an einem 4,5-Zimmer-Häuschen. Und wir fühlen uns oft ein bisschen gestresst in dem Sinne. Gott hat die ganze Welt geschaffen und hat Zeit gehabt und Musse gehabt. Wir neigen dazu, in einem Hamsterrad hineinzuleben. Es gibt so verschiedene Motoren in unserem Umfeld, die so eine Neigenbeschleunigung fördern. Zum Beispiel die technischen Möglichkeiten, die heute da sind, die technische Geschwindigkeit, die da ist, die sich vor allem auch in der Kommunikation zeigt. Ein weiterer Motor ist der Verlust von der Ewigkeit. Wer die Ewigkeit nicht im Blickfeld hat, der ist verdammt. Das ewige Leben schon vor dem Tod zu erleben. Versteht ihr den Gedanken? Aus Angst, abgehängt werden oder etwas verpassen, steigern wir die Erlebnisepisode pro Zeit oder überlagern verschiedene Erlebnisse. Um ja nichts zu verpassen. Oder auch der Wettbewerb ist so ein Treiber ins Hamsterrad. Zuteilung für Ressourcen, Wohlstand, Privilegien, Positionen, Status und Anerkennung sind einem Wettbewerb unterworfen. Leistung wird über Arbeit, über eine Zeiteinheit definiert. Und das führt zu einer starken Beschleunigung. Und die gute Botschaft aus unserem Schöpfungsbericht in der Bibel ist, Gott hat der Schöpfung Zeit geschenkt. Und er lässt uns ein, an seiner Ruhe teilzuhaben. Und wenn du ruhelos bist und du dich oft gestresst fühlst, der Ort, wo du kannst zur Ruhe kommen, ist in der Gemeinschaft bei Gott. Wie gesagt, Gott hätte die Welt können mit einem Wimpernschlag, im Zeitraum von einem Wimpernschlag, erschaffen. Er hat sich Zeit genommen. Wie lange hat er sich Zeit genommen? Wenn man die Tage, die im 1. Mose 1 beschrieben sind, als Kalendertag, 24-Stunden-Tag nimmt, dann ist das Alter der Erde 6'000 bis maximum 10'000 Jahre jung. Man sagt dem den Jungerde-Kreationismus. Kreationismus, wir glauben an den Schöpfergott und der hat die Welt in 6 24-Stunden-Tage geschaffen und dann kann man das einigermaßen zusammenrechnen und kommt auf ein Alter von 6 bis maximum 10'000 Jahren. Die junge Erde. Kreationismus. Vielleicht ist das wahr. Vielleicht ist die Erde 6'000 bis 10'000 Jahre alt. Das kann sein, ich weiß es nicht. Aber Naturwissenschaft hat viele Argumente und Fakten, die auf eine wesentlich ältere Erde schliessen lassen. Es gibt auch viele Fragen, wo wir oder wo dann vielleicht die Jungerde-Kreationisten nicht so recht wissen, wo zum Beispiel das Aussterben von den Dinosauriern einzuordnen ist, um die ganz einfachen Fragen aufzuwerfen, oder auch wo diese Zeiten einzuordnen sind. Ein weiterer Fakt sind Fossilien, Verbreitung und Verteilung in den Schichten und Sedimenten von deren Erde, die zeigen, dass es weltweites Muster gibt. Dass in tieferen Schichten Tiere ohne Stacheln, den Fisch, Amphibien, Reptilien und Säugetiere und erst nachher Menschen kommen. Dass das ein weltweites Phänomen ist, das auch schlecht mit einer Sintflut erklärbar ist. Ich habe auch schon, oder es gibt ganz viele, manchmal auch aus dem christlichen Bereich, oder Menschen, die ganz fest daran festhalten, dass das 24-Stunden-Tage sind. Und dann ist auch schon gesagt worden, dass Gott das extra ein bisschen durcheinander geworfen hat, gewirbelt hat, um die Menschen zu verwirren. Ich weiss es nicht. Eine Produktion von grösseren Mengen von Biomasse, die Grundlage für Kohle und Öl ist, und Grundlage für unsere überhaupt moderne Welt, geht man davon aus, dass das wesentlich mehr Zeit braucht, in Anspruch genommen hat. Die Schlüsselfrage bezüglich Alter von deren Erden und dem Kosmos, gell, wir haben heute das Thema Zeit, hat mit der Interpretation von dem Wort Jom zu tun, in 1. Mose 1, wo in den meisten Bibelübersetzungen mit Tag übersetzt wird. Auf Hebräisch Yom. Der Begriff Yom bedeutet nicht ausschließlich ein 24-Stunden-Tag, sondern ist ein Wort, das verschiedene Zeiträume einschließlich auch sehr lange Äonen zum Ausdruck bringen könnte. 300 Professoren vom Hebräisch und vom Alten Testament sind mit der Frage konfrontiert worden, was das Wort Yom bedeutet. Und keiner von denen hat angegeben, dass das zwingend aufeinanderfolgende 24-Stunden-Tage sind. Und wenn man betrachtet, was für Prozesse das stattgefunden haben, an diesen einzelnen Schöpfungstagen, dann deutet es eher auf eine längere Periode hin. Ich habe schon vom dritten Schöpfungstag geredet, wo Pflanzen gewachsen sind. Es gibt Pflanzen, die haben sehr lange, bis sie gewachsen sind und bis sie wieder Samen produziert haben. Ein anderer Gedanke ist der sechste Schöpfungstag, wo der Mensch geschaffen worden ist. Wir haben ja zwei Schöpfungsberichte, 1. Mose 1 und 1. Mose 2. Im 1. Mose 1 wird ganz einfach und schnell gesagt, dass Gott am sechsten Tag Mann und Frau geschaffen hat. Wenn man aber den zweiten Schöpfungsbericht, der eigentlich der erste ist, nimmt, dann merkt man, dass zwischen der Erschaffung vom Adam, einem Mensch, da ist noch gar kein Geschlecht gegeben dort, einfach Mensch heisst Adam, dass ganz viel passiert ist. Pflanzen sind gewachsen, wenn das lesen, 1. Mose 2. Pflanzen sind gewachsen. Er ist in den Garten Eden gesetzt worden, hat den Auftrag bekommen, die Erde zu bebauen, ist all den Tieren vorbeigegangen, hat all den Tieren einen schönen Namen gegeben, bis er endlich gecheckt hat, es gibt gar kein Wesen, das mir entspricht. Ich glaube, der Mensch hat mehr als 24 Stunden gebraucht, bis er das gecheckt hat. Und darum ist es eben interessant, wenn ich letztes Mal gesagt habe, von diesen Schöpfungsberichten, oder, dass er wahrscheinlich Genesis 1 eine Antwort war auf babylonische Schöpfungsmythen und so weiter, um dort eine gewisse Botschaft festzuhalten. Weil 1. Mose 2, der redet eben nicht von Tag. Naturwissenschaft muss nicht im Widerspruch zum Glauben stehen. Naturwissenschaft darf aber auch nicht über die Bibel stehen. Vielmehr glaube ich, und habe tiefe Überzeugung, Naturwissenschaft ist versuchen zu verstehen, was für Gesetze Gott in die Welt hineingelegt. Und wenn man die Gesetze richtig versteht, dann kann die Bibel und die biblische Botschaft und der Schöpfer Gott nur unterstützen. Naturwissenschaft, glaube ich, hat das Potenzial, um die Wahrheit der Bibel zu unterstützen. Einschliesslich einem persönlichen Glauben an den Schöpfergott, der sich genauso in der Bibel offenbart wie auch in der Schöpfung. Ich habe das am Anfang schon gesagt. Und wenn wir gewisse Bibelausleger oder vielleicht an mir manchmal behauptet oder schlecht damit können sie gehen können, dass vielleicht die Tage nicht 24-Stunden-Tage sind, dann behauptet man, dass der Erde jung ist, dann müssen wir einfach wissen, wir widersprechen den wissenschaftlichen Beweisen. Aber keinesfalls der Bibel. Vielmehr geht es darum, die Bibel richtig zu interpretieren. Die zwei Schöpfungsberichte sagen nichts über das Alter von deren Erden aus. Sondern sind als Botschaft, als Gottes Volk geschrieben und nicht als Bericht von Historikern, um einen Zeitablauf festzulegen. Genauso wenig wie die Offenbarung geschrieben worden ist, um einen Zeitplan in die Zukunft festzulegen. Die Bibel hat nicht den Anspruch, ein geschichtliches Buch zu sein. Klar, es gibt Chroniken und Könige, wo geschichtliche Abläufe drin sind. Die Bibel hat das Anliegen, um eine Botschaft von Gott an uns Menschen zu bringen. Ganz wichtig, um das zu verstehen. Ganz wichtig ist auch, der Glaube an eine alte Erde, der alte Erdekreationismus, unterstützt nicht den Darwinismus. Botschaft von der Bibel und die Wissenschaft sprechen dagegen, gegen den Darwinismus. Der Beweis zum Beispiel von einer Makroevolution, von einzelligen Organismus hin zu einem Mensch, gibt es keinerlei Beweise. Keinerlei Fakten. Auch die Erklärung, wie Leben aus anorganischen Substanzen kann entstehen, ist ein völliges Rätsel. Der Ursprung vom Leben ist das grosse Problem vom Darwinismus. Ich glaube, dass Christen gut daran tun, uns auf die wichtigen Überzeugungen zu fokussieren und vereint mit der Naturwissenschaft gegen die darwinistischen Thesen aufzutreten. Ob ich jetzt glaube, ich glaube, Gott kann die Welt mit dem Fingerschnipp schaffen. Kein Problem damit. Ob ich jetzt glaube, ob das ein 24-Stunden-Tag ist oder ob das ein langer, erohnsichtiger Schöpfungstag, tut meinem Glauben an den persönlichen Gott keinen Abbruch. Die Bibel behaltet Autorität. Und ich möchte wie noch mal, heute noch mal darauf hinweisen, was ist denn die Essenz des Schöpfungsberichts? Was sind die unbedingten Wahrheiten, die wir nicht loslassen dürfen? Ich möchte die noch mal aufzählen. Das erste ist, es gibt einen ewigen und liebenden Gott, der die Welt bewusst aus dem Nichts geschaffen hat. Ich lese dazu Hebräer 11, Vers 3. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand. Das ist krass. Gott hat das bewusst geschaffen, das alles, was wir draussen sehen. Und da innen ja auch, wir Menschen. Und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht, aus dem Nichts entstanden ist. Das ist Wahrheit, die wir glauben, die biblisch ist. Eine zweite Wahrheit ist, wir haben es mit einem überaus kreativen Gott zu tun, der jede Art von Pflanzen und Tieren geschaffen hat. Ich kann mir vorstellen, wie er die verschiedenen Tiere, vielleicht manchmal auch die absolut schelmisch, lustig, humorvollen Tiere geschaffen hat, dass Gott spitzbübisch gelacht hat und sich gefreut hat an dem, was er selber gemacht hat. Die Mikroevolution innerhalb der Art ist bewiesen, ist auch sichtbar und nicht kontrovers. Zum Beispiel, dass sich gewisse Bakterien, wieder so ganz kleine Tierchen, resistent werden gegen Antibiotika. Das ist so ein Zeichen dafür, oder, dass eine Mikroevolution tatsächlich auch stattfinden kann. Aber keine Makroevolution. Eine weitere Wahrheit ist, am sechsten Tag, Schöpfungstag, hat Gott den Mensch nach seinem Bild ihm ähnlich geschaffen. Der Mensch erbt seinen inneren Wert und seine Würde nicht aufgrund von Abstammung, finanziellem Status oder königlicher Position, sondern sie ist ihm vom Schöpfer direkt zugesprochen. Wert und Würde ist ihm direkt zugesprochen. Ah, das sind so wichtige Wahrheiten, die unser Leben auf den Kopf stellen, wenn wir das wirklich die Wahrheiten können, ins Herz hineinlassen. Eine weitere Wahrheit ist, der Mensch hat einen Auftrag bekommen, für deren Schöpfung zu dienen, fürsorglich sein für die Schöpfung und sie zu bebauen. Der Mensch hat einen Verwaltungsauftrag deren Schöpfung gleich an einem Hirt, wie der Hirt einen Auftrag hat an seiner Herde. Der Mensch darf die Ressourcen von dieser Welt nutzen, sie aber nicht ausbeuten und ihr nicht schaden. Der Mensch hat Verantwortung für das Wohlergehen von der ganzen Schöpfung. Und eine letzte Wahrheit, die ich ganz stark herausleuchtet sehe aus diesen Schöpfungsberichten, ist, die Schöpfung ist sehr gut, weil jede einzelne Kreatur einzigartig und ist in Funktion und Ästhetik. Aber vor allem aus dem hebräischen Denken heraus, weil Beziehungen innerhalb von den verschiedenen Arten und über die Arten heraus perfekt sind, weil es ein perfektes Netz gibt über der Schöpfung. Die Vernetzung hat einen Namen. Der Name ist Jesus Christus. Ich lese Kolosser 1, Vers 17. Ganz ein faszinierender Vers. Er war da, von Jesus ist dort redet, noch bevor alles andere begann und er hält die Schöpfung zusammen. Gott hebt die Schöpfung zusammen. In der Schöpfung gibt es ein feines Netz, das über die ganze Welt, über alle Arten funktionieren tut. Und Jesus ist der, der das Netz zusammenhält. Durch sein Wort hält er die ganze Schöpfung. Es hat schon Versuche gegeben, oder, dass man eine Katze genommen hat, das Junge von einer Katze, und sie auf die andere Erdseite gebracht hat, auf Australien jetzt von uns aus gesehen, und dann hat man das Kätzchen getötet. Und die Mutter in Europa hat reagiert darauf. Warum ist das? Weil es ein Netz gibt über die ganze Schöpfung. Erhalten durch Jesus Christus. Er, der das Wort ist, der die ganze Welt geschaffen hat. Erster Korinther, nochmal ein Vers noch. 13, Vers 12 steht, jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen. Es ist so, das, was ich heute Morgen predigt habe, was wahr ist, Gott hat Zeit geschaffen. Gott hat sich Zeit genommen. Wie lange das ein Schöpfungstag ist, das überlasse ich dir, was du damit anfängst. Ich sage einfach, Gott hat Zeit geschaffen. Und er schenkt dir Zeit. Er schenkt dir Zeit, auch wenn du vielleicht manchmal denkst, jetzt bin ich mit Jesus unterwegs und es verändert sich so wenig. Gott gibt dir Zeit. Er schenkt dir Zeit. Du darfst zu Jesus kommen, du darfst zu ihm kommen. mit deiner Ruhelosigkeit, mit dem Stress und du darfst dort Ruhe finden. Also jetzt gehen wir so unvollkommen in einem trüben Spiegel, dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig. Dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon kennt. Menschen, die mit Jesus Christus verbunden sind, mit dem, der das ganze Netz über die ganze Welt ihnen erhalten tut, die werden mal über alle Einzelheiten durchblicken. In der Zwischenzeit, wo wir jetzt leben, ist es klug, sich auf die wichtigeren Lehren zu konzentrieren. Der christliche Glaube fällt und steht mit dem Tod, der Auferstehung und der Wiederkunft von Jesus Christus. Die Auferstehung von Jesus Christus ist der Anfang der Neuschöpfung. Wer mit Jesus Christus verbunden ist durch den Glauben an ihn, der ist Teil von dieser neuen Schöpfung. Und wenn es etwas gibt, was wichtig ist im Zusammenhang von dem ganzen Thema, wo wir jetzt dran sind, ist es da. Die Botschaft. Durch den Glauben an Jesus Christus wirst du Teil von einer neuen Schöpfung, die jetzt schon angefangen hat und in Zukunft vollendet wird. Amen. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen, du grossartiger Gott. Hey, du hast alles so genial und wunderbar geschaffen. Wir können nur staunen. Und ich danke dir vielmals, dass wir dich anbeten dürfen am heutigen Morgen. Und dass wir nicht irgendein totes Gebilde oder irgendein abstraktes Wesen anbeten, sondern dass wir dürfen den Gott anbeten, der sich in der Schöpfung offenbart. Und wir den Rückschluss können ziehen aus der Schöpfung auf einen genialen, auf einen kreativen, auf einen weitsichtigen, auf einen weisen Gott. Danke, dass du deine Hand uns anstreckst in deinem Sohn Jesus Christus, dass wir Teil werden von dir. Herr, ich bin überzeugt davon, dass du morgen, dass du da bist und dass du uns die Hand anhebst, dass du deine Hand anstreckst den ruhe- und stressigen Menschen unter uns. Dass du deine Hand anhebst den Menschen, die dich vielleicht gar noch nicht persönlich kennen. Dass du sie einlädst in eine Beziehung zu dir. Ich danke dir von Herzen dafür. Herr, wirk du unter uns jetzt auch, wenn wir dich anbeten. Du lass uns erkennen, Herr, vor unserem inneren Auge, mit wem wir es zu tun haben. Amen.